woher sind wir gekommen? Die Frau Schmerz und ich hatten überlegt, weil ja dieser Wunsch im Raum stand, dass der Fachausschuss so ein bisschen hinsichtlich Versicherungsthemen gebrieft wird, zu dem Zeitpunkt, als wir das diskutiert haben, der endgültige Standard aber noch nicht veröffentlicht war und wir deswegen also jegliche Bilanzierungsfragen bewusst ausklammern wollten, hatten wir uns überlegt, was stattdessen Sinn macht. In dem ersten Schritt war ja der Herr Seglitz und der Herr Dr. Gerauka da und hatten generell so einen Überblick zur Versicherungswirtschaft gegeben. Wir hatten dann, die Frau Schmerz und ich, überlegt, dass es vielleicht mal Sinn macht, einen ganz groben Überblick über die Versicherungsverträge, die so weitläufig im Umlauf sind, da einen Überblick zu geben, weil nachher bei der Diskussion, wenn es um die Bilanzierung geht, wird natürlich auch immer wieder an einzelnen Besonderheiten von Versicherungsverträgen angeknüpft und da hängt sich die Versicherungsindustrie teilweise auch dran auf und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, einen Überblick zu geben. Das kann tatsächlich nur natürlich ein grober Überblick sein. Ich meine, die Vielfalt an Versicherungsverträgen, die man in der Branche und natürlich nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit sieht, ist wahrscheinlich mindestens so groß wie die Vielfalt an Finanzinstrumenten, die so durch die Gegend fliegen. Deswegen ist hier also kein Anspruch auf Vollständigkeit dahinter. Ich muss natürlich auch zu meiner Schande gestehen, es ist so ein bisschen allianzlastig natürlich. Ich meine, da kommen wir her, wobei die Verträge in der Branche sich jetzt natürlich nicht so maßgeblich unterscheiden. Und ich habe natürlich auch versucht, das allgemein zu halten und jetzt nicht irgendwie noch nebenher ein paar Produkte zu verkaufen. Wobei, ich habe natürlich Anträge dabei. Also wenn, vielleicht ganz, also hier Folie 2 zeigt nur, ja, es gibt halt grundsätzlich drei Sparten oder man unterscheidet üblicherweise in drei bis vier Sparten. Das eine ist die Schaden- und Unfallversicherung oder auch Kompositversicherung. Der Name sagt schon, da fällt in der Regel sehr, sehr viel drunter. Dann haben wir die Lebens- und die Krankenversicherung, wird bei manchen getrennt. Die Allianz berichtet es beispielsweise generell zusammen und als dritten großen Zweig hätten wir dann die Rückversicherung. Fangen wir mit der Schaden- und Unfallversicherung an. Ich musste ehrlich gesagt mich selber schlau machen, wo eigentlich der Unterschied zwischen Schaden- und Unfallversicherung ist. Schadenversicherung ist grundsätzlich, geht es da um die Absicherung von Vermögensgegenständen gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder auch gegen die Absicherung von Vermögensfolgeschäden. Also Vermögensfolgeschäden wären klassischerweise Betriebsunterbrechungsversicherungen. Was könnte das sein? Ja, mir streiken irgendwie die Maschinen und ich kann jetzt ein paar Tage nichts produzieren, dagegen kann ich mich versichern. Es gibt sowas wie Transportbetriebsunterbrechungsversicherung, wo ich mich beispielsweise gegen die Bestreikung von Transportwegen absichern kann. Und, das fand ich auch recht interessant, es gibt beispielsweise eine Tierseuchenbetriebsunterbrechungsversicherung, wo der Tierpark sich beispielsweise gegen Betriebsunterbrechungen aufgrund von Tierseuchen absichern kann. Was sind andere klassische Schadenversicherungen? Feuerversicherung, Elementarschadenversicherung, also dass ich mich gegen Hagel, Flut oder sonst was absichere. Das sind üblicherweise Schäden am Eigentum des Versicherungsnehmers bei der Schadenversicherung. Das heißt, ich versichere mich gegen Schäden, die mir selber entstehen. Das ist ein bisschen anders bei der Unfallversicherung. Bei der Unfallversicherung versichere ich mich entweder an unfallbedingten Schäden an der eigenen Person, also die klassische Unfallversicherung. Ich betreibe irgendwie Extremsport und stürze da ab und breche mir alle Beine und kriege dann eben irgendeine Auszahlung, Invalidität oder im Zweifel auch gegen Tod eine Absicherung. Bei der Unfallversicherung geht es aber auch um Schäden, die jemand an einer dritten Person oder deren Eigentum verursacht. Also klassische Haftpflichtversicherung, Kfz beispielsweise oder die Privathaftpflicht, mein Kind schießt irgendwie den Ball in das Fenster des Nachbarn und wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich meine Aufsichtspflicht nicht verletzt habe, dann würde die Versicherung einspringen hier. Interessant ist, dass es beispielsweise der Haftpflichtversicherung, ist auch nur so eine kleine Anekdote am Rande, werden tatsächlich nur Schäden an einer dritten Person versichert. Ich hatte beispielsweise mal in der Versicherungswirtschaft gelesen, da hatte eine Familie zwei Autos. Der Sohnemann hat das eine Auto üblicherweise gefahren und die Gattin das andere. Versichert waren beide Autos über den Hausherren, sage ich jetzt mal. Dann ist der Sohnemann der Mutter in das Auto gefahren. Da bezahlt leider keine Versicherung für, weil das eben der Schaden am eigenen Eigentum ist. Nee, weil die Vollkasko nur die Schäden am eigenen Fahrzeug bezahlt. Das heißt, wenn der Sohn in das Auto der Mutter fährt, dann würde die Vollkasko vermutlich den Schaden am vom Sohn gefahrenen Wagen versichern. Genau, aber das sind jetzt Späßchen am Rande hier. Unabhängig. Ja, oder separat versichern, aber dann kann man halt die Schadensfreiheitsrabatte nicht so nutzen. Genau, unabhängig was draufsteht bei Schaden-Unfallversicherung, an sich gibt es da bei der Bilanzierung keine wesentlichen Unterschiede. Das hat nachher natürlich in der Reservierung, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein Haftpflichtrisiko oder ein Rechtsschutzrisiko oder sowas absichere, aber von der, ich sage jetzt mal, grundsätzlichen Mechanik funktionieren diese Produkte natürlich gleich. Wo es tendenziell Unterschiede gibt, ist zwischen Privat- und Geschäftskundenversicherung. Privatkundenversicherung, das ist das, was jeder kennt, die laufen üblicherweise, laufen die ein Jahr und werden auch jedes Jahr neu gepreist. Ich meine, die Kfz-Versicherung weiß jeder, läuft üblicherweise immer weiter, sind aber streng genommen Einjahresversicherungen, was sich beispielsweise auch daran zeigt, dass ich dann halt in regelmäßigen Abständen Informationen über eine Prämienerhöhung bekomme. Das hätte ich nicht, wenn ich einen mehrjährigen Versicherungsvertrag abschließen würde, wie es üblicherweise im Geschäftskundenbereich der Fall ist. Da ist es tatsächlich so, dass ich meinetwegen einen Geschäftskunden für 10 Jahre gegen Betriebsunterbrechungen versichere und die Prämie ist dann einmal kalkuliert und unabhängig, was passiert innerhalb dieser 10 Jahre und ob sich das Risiko, ob sich da was an der Risikoeinschätzung ändert, die Prämie bleibt erstmal die gleiche. Generelle Unterscheidung auch zwischen Privatkundengeschäft und Geschäftskundengeschäft ist, dass wir bei Privatkunden natürlich tendenziell eine hohe Zahl an Schäden haben, also eine hohe Frequenz mit vergleichsweise niedrigen Schadenzahlungen, und beim Geschäftskundenbereich ist es umgekehrt. Ich habe eine vergleichsweise geringe Anzahl an Schäden, aber wenn ein Schaden entsteht, dann ist der natürlich in der Regel entsprechend hoch von der Summe her. Was im Zusammenhang mit IFRS 17 oder mit der Bilanzierung vielleicht ganz wichtig oder interessant ist zu verstehen, ist, dass die Produkte im Schaden-Unfall-Versicherungsgeschäft unterscheiden sich kaum in den unterschiedlichen Jurisdiktionen. Das heißt, ob ich jetzt einen Kfz-Haftpflichtvertrag in Deutschland abschließe oder in Italien oder in den USA, die grundsätzliche Wirkungsweise dieser Produkte ist sehr, sehr ähnlich. Das erklärt zum einen, dass die Bilanzierungsvorschriften in den verschiedenen Jurisdiktionen im Moment schon relativ ähnlich sind. Logische Schlussfolgerung daraus ist, dass was der IFRS 17 mit dem Premium Allocation Approach anbietet an Lösungen, unterscheidet sich auch nicht wirklich dramatisch von dem, was bislang schon bilanziert wurde, und demzufolge ist auch der Aufschrei im Composite-Bereich vergleichsweise gering. Es gibt natürlich Themen, aber die Musik spielt eigentlich im Lebensversicherungsgeschäft. Was sind so gegenwärtige Trends im Schaden-Unfall-Versicherungsgeschäft? Das sind zum einen sogenannte Bündelrabatte. Das heißt, wenn ich zu meinem Versicherungsmakler gehe und sage, ich brauche eine Haftpflichtversicherung, dann sagt der, naja, brauchst du nicht vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung und eine Unfallversicherung obendrauf? Wenn du alle drei nimmst, kriegst du irgendwie 20% Rabatt auf alle. Das ist so ein Trend, dass es eben auf Bündel bestimmte Rabatte gibt. Modulare Verträge kann man als Trend bezeichnen. Das heißt, ich habe irgendeinen Basistarif, beispielsweise eine Hausratversicherung, wo beispielsweise klassischerweise keine Kunstgegenstände mitversichert sind, und ich kann dann natürlich gegen Aufpreis beispielsweise solche Kunstgegenstände mitversichern lassen. Der Unterschied zwischen diesen Bündeln und den Modulen ist, dass die Bündel in der Regel eine Aggregation von eigenständigen Versicherungsverträgen sind. Bei den Modulen sind diese Zusatzmodule, die ich dazu kaufen kann, keine eigenständigen Versicherungen. Die kriege ich also auch nicht losgelöst voneinander. Das wird dann eine Rolle spielen, wenn es beim Thema IFRS 17 um Unbundling geht. Also wann muss ich Verträge eigentlich auseinanderziehen und einzeln bilanzieren, und wann kann ich so ein Konstrukt als einen Vertrag letzten Endes behandeln. ja, hier ist jetzt noch aufgeführt die Kombination von Servicegeschäft letzten Endes und Versicherung, also klassisch der Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, wo ich dann irgendwie so eine Notfallhilfe noch kriege. Das heißt, wenn ich einen Unfall baue und hoffentlich vollkaskoversichert bin, dann zahlt die Versicherung idealerweise nicht nur meinen Schaden, sondern ich kann da auch direkt anrufen und dann stellen die mir irgendwie noch einen Mietwagen oder so zur Verfügung. Auch da ist natürlich dann die Frage, ich meine, die haben wir jetzt schon die Frage, aber wird sie nach IFRS 17 auch stellen, was davon ist eigentlich Versicherung und was ist letzten Endes Servicevertrag, der dann eben unter IFRS 15 entsprechend fällt. Das wäre soweit alles, was ich zu Schadenunfall sagen möchte. Dann würde ich weitergehen auf Folie 5, wo es um die Lebens- und Krankenversicherung geht, wobei ehrlicherweise primär um die Lebensversicherung. Die Krankenversicherung beschwert sich immer, dass sie hinten runterfällt. Dem Ruf werde ich hier in der Präsentation absolut gerecht. Ich habe zwar eine Folie, aber die ist sehr schmal gehalten nachher. Im Bereich Lebensversicherung unterscheiden wir grundsätzlich, vor allem im deutschen Markt, zwei Arten von Lebensversicherung. Das eine ist die klassische Risikolebensversicherung, das andere ist die kapitalbildende Lebensversicherung. Risikolebensversicherung ist das, was man sich klassischerweise unter Versicherung vorstellt. Da versichere ich mich, einen Angehörigen, wie auch immer, gegen finanzielle Konsequenzen im Todesfall. Ja, also ganz klassisch, ich habe kleine Kinder zu Hause, sage gut, für den Fall, dass mir was zustößt, möchte ich, dass die abgesichert sind. Und dann schließe ich eben einen Risikolebensversicherungsvertrag ab. Auch da, das, ähnlich wie bei Schadenunfall, gibt es die Möglichkeit, den Vertrag einjährig abzuschließen oder mehrjährig. Üblicherweise, wenn beispielsweise bei Familie, würde man natürlich einen mehrjährigen Vertrag empfehlen, weil ich mich dann nicht jedes Jahr so einer Gesundheitsprüfung beispielsweise unterziehen muss. Das heißt, der Versicherer kalkuliert letzten Endes das Risiko über die nächsten 20 Jahre und ich laufe nicht Gefahr, dass ich in 10 Jahren, wenn ich vielleicht irgendeine Krankheit habe, gar nicht mehr versichert werde. Ich kann mich aber natürlich auch kurzfristig versichern, wenn ich beispielsweise jetzt gerade ein Haus gekauft habe und dann noch ein größeres Darlehen drauf ist und ich sage, okay, wenn mir was passiert, sollen meine Nachkommen zumindest nicht sich irgendwie mit dem Kredit rumschlagen müssen. Solche Risikolebensversicherungsverträge sind zumindest im deutschen Umfeld überschussberechtigt. Das bedeutet letzten Endes, dass der Versicherungsnehmer auch im Bereich der Risikolebensversicherung am Ergebnis des Versicherers beteiligt ist. Das wird in der Regel nicht sichtbar, weil es jetzt nicht wie bei der kapitalbildenden Lebensversicherung ist, wo ich sage, ich kriege einen Garantiezins und dann noch irgendwie einen Schnaps obendrauf. Bei der Risikolebensversicherung kommt es in der Regel dadurch zustande, dass ich einen Sofortrabatt bekomme. Das heißt, der Zahltarif, der Betrag, den ich bezahle, ist letzten Endes niedriger als der Kalkulationstarif. Das erfahre ich als Versicherungsnehmer aber nie. Das weiß am Ende wahrscheinlich nur der Pricing Actuary. Wichtigeres Produkt sicherlich die kapitalbildende Lebensversicherung. Auch das Produkt vermute ich ist hinreichend bekannt. Die kapitalbildende Lebensversicherung verbindet eigentlich zwei konträre, also die Absicherung zweier konträrer Risiken. Nämlich zum einen sichere ich mich in der Regel mit einer relativ kleinen Summe, aber immerhin versichere ich mich gegen mein eigenes Ableben oder meine Nachkommen zumindest gegen dieses Ableben. Ich habe da wahrscheinlich nie mehr so viel davon. Gleichzeitig ist es aber auch eben ein Instrument der Altersvorsorge. Das heißt, ich sichere nicht nur das Todesfallrisiko ab, sondern auch das Langlebigkeitsrisiko. Ich sage jetzt mal, traditionellen kapitalbildenden Lebensversicherungsgeschäft, zumindest wie es früher war, es ist auch hinreichend bekannt, dass da im Moment natürlich im Rahmen des Niedrigzinsumfelds ein ziemlicher Wandel gerade vollzogen wird, aber traditionell war es im kapitalbildenden Lebensversicherungsgeschäft so, dass der Versicherungsnehmer, das Versicherungsunternehmen Garantien ausspricht und damit wesentliche Anteile des Kapitalanlagerisikos übernimmt und der Versicherungsnehmer letzten Endes nur Risiko dahingehend übernimmt, dass er dann halt eben ein bisschen mehr oder noch mehr als die Garantie bekommt. Im Rahmen des Niedrigzinsumfeldes und der zunehmenden Problematik, da ist der Herr Seglitz auch darauf eingegangen, dass Versicherungsunternehmen ihre Zinsen nicht mehr erwirtschaften können, geht der Trend natürlich immer mehr dahin, dass es sehr niedrige Garantien oder eben gar keine Garantien mehr gibt. Das heißt, der Versicherungsnehmer trägt zunehmend bzw. vollständig das Kapitalanlagerisiko. Das ist so generell kapitalbildende Lebensversicherung, ist typisch eigentlich im gesamten europäischen Markt. Auf den nächsten drei Folien würde ich jetzt kurz eingehen, auf das deutsche, das Schweizer und das italienische Geschäft. Und weil ich so im Redefluss bin, natürlich der Hinweis, wenn es Fragen gibt, dann bitte unterbrechen. Genau. Wie funktioniert die klassische deutsche kapitalbildende Lebensversicherung? Da bin ich jetzt auf der Folie 6. Ja, üblicherweise bezahlt der Versicherungsnehmer regelmäßige Prämien, die können monatlich sein oder die können jährlich bezahlt werden. Und das hatte ich eben bereits erwähnt, ich sichere mich letzten Endes gegen den Erlebens- und den Todesfall ab. Das heißt, die gute Nachricht ist, ich weiß, eine Versicherungsleistung werde ich immer in Anspruch nehmen können. Die schlechte Nachricht ist, dass die Versicherungsunternehmen das einpreisen. Die Prämien, die ich bezahle, die muss das Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz, hier steht Deckungsstock, das ist veraltet, muss im sogenannten Sicherungsvermögen angelegt werden. Das hieß früher mal Deckungsstock, das regelt also der Paragraph 125 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Da geht es natürlich nur darum, dass diese Prämien einen besonderen Schutz beispielsweise im Falle von Insolvenz genießen. Im Gegenzug für die Prämien erhält der Versicherungsnehmer im klassischen Geschäft einen garantierten Zinssatz und wird zusätzlich am Kapitalanlageergebnis, am Risikoergebnis und am sonstigen Ergebnis beteiligt. Diese Ergebnisquellen, da gibt es also, das ist vorgeschrieben, wie die zu berechnen sind, die ermitteln sich für das deutsche Produkt nach HGB. Dieser garantierte Zinssatz wird weitläufig als Garantiezins bezeichnet. Genau genommen nennt sich der Höchstrechnungszins. Geregelt ist das Ganze, jetzt kommen so die ganzen tollen Begriffe, also dieser Höchstrechnungszins ist geregelt in der sogenannten Deckungsrückstellungsverordnung. Und der Betrug, das wissen wahrscheinlich auch noch die meisten, zur Höchstzeit betrug dieser Zins mal 4%. Das musste ich natürlich googeln, zwischen 1994 und 2000, aber auch zwischen 1923 und 1941 betrug der 4%. Seit 2000 ist es rapide bergab gegangen und aktuell, wenn wir heute einen solchen Versicherungsvertrag abschließen, kriegen wir noch 0,9% dafür, garantiert. besser als Negativverzinsung. Genau. Neben diesem Höchstrechnungszins oder Garantiezins gibt es eben die Beteiligung in verschiedenen Ergebnisquellen des Versicherungsunternehmens. Da gibt es Mindestüberschussbeteiligungen im deutschen Recht, das ist wichtig. Die gibt es beispielsweise im Schweizer Gesetz, gibt es die so nicht. Und diese Mindestüberschussbeteiligungen werden geregelt in der Mindestzuführungsverordnung und die betragen 90% des Kapitalanlageergebnisses, 90% des Risikoergebnisses und 50% für alle anderen Gewinnquellen oder Ergebnisquellen. Das heißt, am Ende des Tages, der Versicherer muss jedem Versicherungsnehmer den Garantiezins bezahlen, plus muss sicherstellen, dass diese 90-90-50% an den Ergebnisquellen den Versicherungsnehmern gutgeschrieben werden. Und alles, was darüber hinausgeht, liegt im Ermessen des Versicherungsunternehmens. Wichtig ist, und das ist jetzt auch die Unterscheidung vor allem beispielsweise zum italienischen Geschäft, und auch das wird dann, wenn es um die Bilanzierung geht, noch eine Rolle spielen. In Deutschland haben wir die sogenannte kollektive Überschussbeteiligung. Das heißt, die Überschussbeteiligung wird, sofern also der Mindestzins eingehalten werden und diese Mindestüberschussbeteiligung, wird die Überschussbeteiligung im Kollektiv gerechnet. Ja, das heißt, letzten Endes ist es ein iterativer Prozess, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Versicherer ausreichend solvent ist. Gibt es also in dem ersten Schritt, kriegt jeder Versicherungsnehmer entsprechend seines individuellen Versicherungsvertrags, kriegt er seinen Garantiezins gutgeschrieben. In dem zweiten Schritt, und das setzt jetzt die Solvenz voraus, nimmt das Versicherungsunternehmen sich den Anteil, den es gerne hätte für sein Ergebnis. Und in dem dritten Schritt, wie gesagt, natürlich muss diese Mindestzuführungsverordnung eingehalten werden, würde dann der Rest auf die Versicherungsnehmer verteilt werden. Das Ganze führt natürlich zu sehr starken Quersubventionen zwischen den einzelnen Verträgen, was in dem Fall gut für das Versicherungsunternehmen ist. Das heißt, das Versicherungsunternehmen springt tatsächlich erst dann ein im Sinne von, er leidet irgendwelche Gewinneinbußen, wenn die Garantie nicht mehr erwirtschaftet werden können. Da gibt es nachher auch noch ein Beispiel, dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Die Folie 7 stellt es, was ich eben erklärt habe, nur noch mal schematisch dar, verwirrt vielleicht zusätzlich noch im unteren Teil durch diese RFB-Zuführung. Die RFB ist also die Rückstellung für Beitragsrückerstattung. Letzten Endes zeigt die Darstellung hier nur auf, dass die Allokation der Überschüsse auf die einzelnen Versicherungsnehmer nicht notwendigerweise in dem Jahr erfolgt, in dem die Gewinne erwirtschaftet werden, sondern die werden größtenteils erstmal gebunkert in dieser RFB und werden dann eben später verteilt. Insofern dient die RFB bis zum gewissen Grad zusätzlich noch als Puffer für den Versicherer. Wenn wir auf Seite 8 gehen, da sind jetzt dargestellt das Schweizer Pendant, das italienische Pendant zur kapitalbildenden Lebensversicherung. Die Schweizer Verträge sehen eigentlich sehr ähnlich aus wie die deutschen Verträge. Der einzige Unterschied ist, dass die Beteiligung an den Überschussquellen wird gesetzlich oder regulatorisch zwar vorgeschrieben, allerdings ist kein Mindestanteil vorgeschrieben und auch das wird dann noch eine Rolle spielen, wenn es dann um die Frage geht, ob diese Produkte jetzt für diesen sogenannten VFA, also diesen Variable Fee Approach, qualifizieren oder nicht. In der Praxis unterscheidet sich die Überschussbeteiligung, die zugeschrieben wird oder gutgeschrieben wird, nicht vom deutschen Vertrag in der Regel, aber es gibt halt keine Mindestbeteiligung, die regulatorisch vorgeschrieben wäre. Im italienischen Geschäft möchte ich jetzt auch primär auf den Unterschied zum deutschen Geschäft eingehen, auch da, weil das dann im Zusammenhang mit der Bilanzierungsdiskussion eben auch relevant wird. Also zum einen partizipieren die italienischen Versicherungsnehmer in der Regel nur am Kapitalanlageergebnis und nicht an den anderen Ergebnisquellen, was aber jetzt gar nicht so der entscheidende Faktor ist. Entscheidender ist, dass es diese kollektive Überschussbeteiligung, wie es das bei den deutschen Verträgen gibt, die gibt es bei den italienischen Verträgen nicht. Ja, was das bedeutet, das sehen wir gleich. Wenn also ein Italiener so einen Vertrag abschließt, dann kriegt er in der Regel einfach nur den höheren Wert aus dem Zins, der ihm irgendwann mal garantiert wurde, und der Überschussbeteiligung. Wenn wir uns das Beispiel hier mal anschauen, also wir gehen davon aus, dass wir haben zwei Vertragsgenerationen, A und B. A hat noch zu günstigeren Konditionen abgeschlossen, hat also einen Garantiezins von 4%. Vertragsgeneration B hat einen Garantiezins von 2%. Wir gehen mal davon aus, dass die Versicherungsnehmer zu 80% am Kapitalanlageergebnis des Versicherers zu beteiligen sind und dass wir in einem gegebenen Jahr eine Rendite von 3% erwirtschaftet haben. Was kriegen dann die beiden? Die Vertragsgeneration A hat Glück gehabt, die haben sich irgendwann mal bei 4% eingeloggt und drunter kann der Versicherer hier auch nicht gehen. Das heißt, die Vertragsgeneration A erhält ihren Garantiezins von 4%. Die Vertragsgeneration B hat einen Garantiezins von 2%, muss aber gleichzeitig auch zu 80% an diesen 3% beteiligt werden. Das heißt, die kriegen das Maximum aus 80 mal 3%, das sind 2,4 und 2, sprich Vertragsgeneration B erhält eine Überschussbeteiligung von 2,4%. Was heißt das für den Versicherer? Dass er im Fall von A einen Verlust von 1 macht, 4% muss der Versicherer bezahlen, 3% hat er erwirtschaftet. Im Fall der Vertragsgeneration B macht der Versicherer einen Profit von 0,6, nämlich die 20%, die übrig bleiben von den 3%. Das heißt, insgesamt machen sie eine Miese von 0,4.
So. Ja.
Genau, und das mache ich jetzt. Also im deutschen Fall wäre es folgendermaßen, wir hatten vorhin gesagt, dass im, wenn wir gerade mal überlegen, dass im ersten Schritt kriegt jeder seine Garantien. Das heißt, A kriegt 4%, B kriegt 2%. Damit haben wir 6% verteilt. Es bleibt nichts übrig. Der zweite Schritt wäre gewesen, dass der Versicherer sich nimmt, was er braucht, aber es ist leider nichts mehr übrig. Und der dritte Schritt wäre gewesen, dass nach Garantiezins, nach Bedienung des Garantiezinses an den Ergebnisquellen beteiligt wird. Da bleibt aber auch nichts mehr übrig. Das heißt, in dem Fall kriegt A 4, B kriegt 2. Der Unterschied ist aber, dass der Versicherer keinen Verlust macht, sondern mit einer 0 rausgeht. Und das zeigt eben der Vorteil dieser kollektiven Überschussbeteiligung für das Versicherungsunternehmen, dass der wirklich erst dann einspringt oder das Versicherungsunternehmen erst dann einspringt, wenn diese Garantiezinsen nicht mehr erwirtschaftet werden.
Und wie viel das Versicherungsunternehmen sozusagen entnimmt, ist in der Hoheit des Versicherungsunternehmens?
Genau, also solange der Garantiezins bedient wird und diese Mindestzuführungsverordnung eingehalten wird, kann er sich nehmen. Genau. Und wenn Sie sich beispielsweise mal den Operating Profit der Allianz Leben anschauen, dann werden Sie sehen, dass der immer 100% den Plan trifft, weil die Allianz Leben noch in einer Situation ist, wo sie ausreichend erwirtschaften, um sich rausnehmen zu können, was sie brauchen. Da geht immer noch ein ganzer Haufen in die RFB, also in diese Rückstellung für Beitragsrückerstattung, und da wird auch deutlich mehr zugeschrieben als diese Mindestzuführungsverordnung, sonst hätten wir auch ein Reputationsrisiko oder ein Problem. Aber das zeigt, dass das relativ gut steuerbar ist. Ja. Das wiederum, und das ist so ein bisschen das Vertragte oder das beim Lebensversicherungsgeschäft, ich meine, die Zuführung zur RFB kann relativ stark gesteuert werden, solange eben Garantiezins erwirtschaftet wird und Mindestzuführungsverordnung eingehalten wird. Und das schlägt sich nachher natürlich auch aufs IFRS-Ergebnis wieder, weil das ist eine Managemententscheidung. Und das ist letzten Endes der Grund, warum man sich zumindest bislang, wo US GAAP angewandt wird, eigentlich das IFRS-Ergebnis oder US GAAP-Ergebnis nicht verstanden werden kann, ohne das HGB-Ergebnis letzten Endes zu kennen, weil die eben eins zu eins, also die hängen einfach zusammen, ja. Weil die Zuführung letzten Endes auf HGB beruht. Und deswegen kann ich die IFRS-Entwicklung nur verstehen, wenn ich das HGB-Ergebnis letzten Endes verstanden habe. Genau.
So, eine Frage stellen. Ja. Dieser Kollektivüberschussfonds, wie definiert sich denn das Kollektiv? Was fließt denn kollektiv rein? Alle Versicherungen, die das Versicherungsunternehmen?
Ich meine ja. Also alle in der, das geht jetzt nicht irgendwie nach Vertragsgenerationen oder so. Das müssten alle gleichartigen Verträge letzten Endes sein.
Gleichartig.
Also der Produktart, ich meine.
Von der Lebensversicherung.
Von dieser einen Lebensversicherung.
Ich meine, deshalb es mag ist ja das verschiedene, auch über eine abgekapselte Gesellschaft,
ja,
oder?
Genau. Also das hat auch was mit der Spartentrennung zu tun, dass ich in der Versicherungsaufsichtsgesetz Leben und Krankenversicherung grundsätzlich unabhängig von sonstigem Versicherungsgeschäft betreiben muss. Deswegen findet man überall in der Regel separate legale Einheiten für Leben, Kranken und Vers. Aber ich meine, aber da höre ich gerne nochmal nach. Ich meine, dass das alle Verträge sind. Also so, dass ich hier nicht irgendwie sage.
Das ist schon, wo meine Frage so ein bisschen herkommt, aus der Mutualization-Ecke.
Ne? Ja, genau. Und das habe ich hier. Hier habe ich wirklich Full Mutualization. Also das, und da kommt ja auch diese ganze Diskussion mit der CSM her und dass die Annual Cohorts hier überhaupt keinen Sinn machen. Das kommt ja genau aus dieser Ecke letzten Endes. Ja. Also ohne, dass ich das jetzt werte, aber es ist, glaube ich, verständlich, wo es herkommt. Gut, wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, die Folien, jetzt schaue ich nur ein bisschen auf die Uhr, naja, ich habe ja sogar noch ein bisschen, auf den Folien 9 und 10 haben wir der Vollständigkeit halber klassische, ich sage jetzt nicht die klassischen, aber klassische US-Produkte, US-Lebensversicherungsprodukte aufgeführt, weil die nochmal qualitativ wirklich sich deutlich unterscheiden von den deutschen Produkten. Also diese Risikolebensversicherung gibt es in den USA natürlich gleichermaßen. Was da aber ansonsten als Altersvorsorge sehr beliebt ist, sind Annuities in verschiedenen Ausführungen. Das ist ja letzten Endes, sage ich mal, so der umgedrehte Versicherungsvertrag. Also bei der kapitalbildenden Lebensversicherung zahle ich brav meine Prämien ein und hoffe, dass ich irgendwann mal den großen Batzen an Geld bekomme. Bei den Annuities ist es umgekehrt, ich habe irgendwie eine bestimmte Menge Geld und sage, okay, die 100.000 Dollar, die lege ich jetzt an und verrente die eben in 20 Jahren, wenn es mal soweit ist. Das sind jetzt zwei Arten von Annuities, die es gibt. Zum einen die Variable Annuities, das ist eigentlich sehr ähnlich zur fondsgebundenen Lebensversicherung, die es beispielsweise auch in Deutschland gibt. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass in dem Beispiel die 100.000 Dollar werden in bestimmte Fonds investiert. Das sucht sich der Versicherungsnehmer in der Regel auch selbst aus und trägt auch in der Regel das gesamte Anlagerisiko. Dann laufen diese Fonds irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre, je nachdem, wann der Versicherungsnehmer glaubt, dass er das Geld braucht. Und dann geht es gegebenenfalls in die Verrentungsphase, gegebenenfalls deswegen, weil es in der Praxis eigentlich kaum passiert. Also in der Praxis wird es wirklich, also eine Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, okay, ich lege 100.000 Dollar in irgendwelche Fonds an und verrente das nie. Wo ist hier eigentlich das versicherungstechnische Risiko? Das gibt es in der Regel nicht. Beziehungsweise es wird, ich sage jetzt mal, synthetisch beigemischt. Also es gibt ganz klassische Verträge, die keinerlei versicherungstechnisches Risiko enthalten, die nach US GAAP auch tatsächlich keine Versicherungsprodukte sind. Stellt sich die Frage, warum bringe ich die hier? Das hat was mit der Definition oder der Contract Boundary nach IFRS 4 im Moment noch zu tun. Bei IFRS 4 ist es im Moment so, dass ich mir die gesamte Laufzeit des Vertrags anschauen muss, inklusive einer möglichen Verrentung. Und sobald ich in die Verrentung komme, kommt natürlich das versicherungstechnische Risiko rein. Da gibt es verschiedene Verrentungsoptionen, aber ich sage, die einfachste wäre sicherlich, dass man sagt, naja, wenn ich 60 bin, ab da will ich eine monatliche Rente haben bis zu meinem Tod. In dem Moment kommt natürlich dieses versicherungstechnische Risiko rein und nachdem IFRS 4 die Ansparphase und die Verrentungsphase in Kombination betrachtet, landen diese Produkte nach IFRS 4 im Versicherungsbucket. Dann wende ich US GAAP an und merke, da ist überhaupt kein versicherungstechnisches Risiko drin, weil US GAAP im Unterschied zu IFRS 4 sich die Ansparphase und die Verrentungsphase separat anschauen und deswegen bilanziere ich solche Verträge, wenn ich beispielsweise ein deutscher Versicherer bin und IFRS bilanziere und nach IFRS 4 US GAAP anwende, letzten Endes als Investmentverträge nach US GAAP wende, also FES 97 an. Was auch so ein bisschen, finde ich, immer anfangs ein bisschen schwer eingängig ist, warum das da nicht IAS 39 ist, aber die Überlegung ist halt, nach IFRS 4 biege ich ab in die Versicherungen und für die Versicherungen wenden einige Versicherer US GAAP an und da lande ich dann im FES 97.
Warum sind das überhaupt dann? Investiert in eine Fondsgesellschaft, ist das auch kein Schritt. Wenn ich sage, die Rendite ist 100% oder die Risiko ist 100% beim Anleger, das heißt, was kontrolliere ich dann auch?
Ja, ich sehe, das ist eine Aufblähung das heißt, der Bilanz. Ich zeige halt Fair Value Assets und Fair Value Liabilities. Ja,
genau. Aber eigentlich ist es ja nicht genauso.
Ich glaube, letzten Endes hängt. Ich meine, der Versicherungsnehmer hat den Anspruch halt gegenüber uns und nicht gegenüber dem Fonds. Also wir sind ja letzten Endes die Mittler. Und ich glaube, daran liegt es dann am Ende des Tages.
Aber da ist dann kein Todesfallschutz mit abgedeckt?
Gibt es auch. Gibt's also auch. Man kann, deswegen sage ich, dass es so
da
synthetisch beigemischt wird.
Werden, oder ist das
genau. Also es gibt bei diesen Variable Annuities gibt's, verschiedene Garantien, die nennen sich dann immer Guaranteed Minimum Irgendwas Benefit, Withdrawal Benefits, Accumulation Benefits, Death Benefits, Income Benefits. Die garantieren mir verschiedene Dinge. Entweder beispielsweise, dass man sagt, also entweder sind es klassische Kapitalgarantien, bei dieser Guaranteed Minimum Accumulation Benefit beispielsweise sichert der Versicherer mir zu, dass ich am Ende der Ansparphase mindestens meine 100.000 zurückkriege. Das wären klassische eingebettete Derivate, die ich auch als solche bilanzieren würde. Es gibt aber auch versicherungstechnische Komponenten drin, die dann abgespalten würden und dann als Versicherungsverträge bilanziert werden. Aber es genau, also es wird abgespalten, da bleibt dann am Ende des Tages nicht mehr viel übrig. Ein relativ ähnliches Konstrukt im US-Markt sind die, also von der grundsätzlichen Wirkungsweise, sind die Fixed Indexed Annuities. Der Unterschied ist hier, dass ich als Versicherungsnehmer nicht in irgendwelche Fonds gehe, sondern in der Regel jährlich die Möglichkeit habe, zu entscheiden, ob ich eine Indexpartizipation haben will oder eine gewisse Mindestverzinsung. Also jedes Jahr aufs Neue fragt mich der Versicherer, möchtest du gerne dieses Jahr am, keine Ahnung, am S&P 500 partizipieren oder möchtest du lieber 3% haben? Und jedes Jahr wieder kann der Versicherungsnehmer sich festlegen. Gleiches Thema, in der Regel kein versicherungstechnisches Risiko enthalten. Auch hier in der Regel Klassifizierung als Versicherung nach IFRS 4, weil es möglicherweise in die Verrentungsphase gehen kann. Auch hier findet eine Verrentung in der Praxis sehr selten statt. Und die einzige Besonderheit ist hier eigentlich, dass dieses wird, letzten Endes wird es wie eine festverzinsliche Anlage bilanziert und nur diese Wahl zwischen Indexpartizipation und Zins jedes Jahr wird letzten Endes als eine Reihe von Indexoptionen bilanziert, aber hat an sich mit Versicherung nur bedingt viel zu tun. Aber auch hier, die Contract Boundary nach IFRS 17 ändert sich halt nicht und damit sind diese Verträge halt im IFRS 17. Genau, erstmal. Gut, dann die stiefmütterliche Krankenversicherung. Möchte ich auch gar nicht viel zu sagen. Man unterscheidet letzten Endes Krankenversicherung nach Art der Leben und Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also Krankenversicherung nach Art der Leben ist die klassische Krankheitsvollkostenversicherung oder Krankheitskostenvollversicherung oder wenn diese private Krankenversicherung eben. Ja, Besonderheit hier, dass ich eine Altersrückstellung aufbaue in jüngeren Jahren. Das heißt, wenn ich jünger bin, wird mir eigentlich ein zu hoher Beitrag gecharged, um dann eben zu finanzieren, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe und der Beitrag vom Arbeitgeber wegfällt, dass ich da also nicht auf einmal irgendwie das Dreifache an Betrag bezahlen muss. Auch hier ist es so wie bei der Risikolebensversicherung, dass diese Produkte im deutschsprachigen Markt überschussberechtigt sind. Auch hier über einen Soforttarif kriegt der Versicherungsnehmer nicht mit, aber er zahlt letzten Endes eine Spur weniger, als er eigentlich müsste, weil die Überschussbeteiligung eben mit berücksichtigt wird. Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung sind dann solche Sachen wie Auslandskrankenversicherung oder Zahnzusatzversicherung, die in der Regel kurzfristig sind und wo die Leistung, die ich beziehe, tatsächlich nur die Erstattung der Schäden ist und nicht etwa eine Überschussbeteiligung. Genau, und dann abschließend auf Seite 12 Rückversicherung. Zugegebenermaßen hier ein bisschen aus der Perspektive des Erstversicherers. Ich meine, für den Rückversicherer ist es letzten Endes so wie der Erstversicherer Kfz-Haftpflichtpolicen schreibt, so schreibt der Rückversicherer halt irgendwelche Rückversicherungspolicen an den Erstversicherer. Deswegen hier, wie gesagt, aus Sicht des Erstversicherers, warum schließt ein Erstversicherer Rückversicherung ab? Ich meine, klar, erstmal um sein eigenes versicherungstechnisches Risiko zu reduzieren. Dann könnte man natürlich sagen, warum schreibst du das Risiko dann eigentlich, wenn du es nicht haben willst? Es hat verschiedene Gründe. Also zum einen kann ich Phasen beispielsweise absichern, wo ich bestimmte Überschäden erwarte, wo ich sage, generell will ich das Risiko haben, aber ich habe halt Angst, dass das in bestimmten Perioden überhand nimmt und dann schneide ich das ab und gebe alles, was über diesem Schnitt liegt, an den Rückversicherer. Nach HGB ist in der Regel der Grund, dass ich die sogenannte Schwankungsreserve reduzieren will. Schwankungsreserve ist halt einfach der Puffer, ein Puffer, den der Erstversicherer für die Unsicherheit, die in diesen Reserven liegt, oben draufhauen muss. Und je mehr Rückversicherung ich habe, desto tendenziell niedriger ist natürlich auch mein Risiko, meine Unsicherheit und desto tendenziell niedriger ist natürlich auch die Schwankungsreserve, die ich bilden muss. Generell geht es entweder darum, dass ich bestimmte Risiken loswerden will, als Erstversicherer loswerden will, weil sie mir zu teuer sind. Ja? Weil zu teuer im Sinne von Kapital. Ich meine, der Versicherer muss jedes Risiko, das übernimmt, mit Kapital unterlegen. Manche Risiken sind in Anführungszeichen teurer als andere. Deswegen passiert es beispielsweise, dass ganze Risiken beispielsweise über den Quota-Share rückversichert werden, dass ich jetzt sage, ja, ich schreibe 100% Erstversicherungsgeschäft, aber 30% gebe ich tendenziell ab. Sowas passiert. Es kann aber auch passieren, dass ich sage, ich will nur dieses eine Risiko, was da drin steckt, loswerden. Beispielsweise Marktrisiken, die in Versicherungsverträgen drinstecken können, weil die beispielsweise besonders teuer sind nach Solvency II. Warum sind die billiger für den Rückversicherer? Das hat in der Regel zwei Gründe. Erstens, weil der in der Regel besser diversifiziert ist. Ich meine, der nimmt natürlich nicht nur das Risiko des einen Erstversicherers, sondern er nimmt viele. Damit hat er die Diversifikation und das Nettorisiko ist für ihn niedriger. Gerade seit Solvency II spielt aber natürlich auch eine Rolle, dass der Rückversicherer mitunter anders reguliert ist als der Erstversicherer. Das heißt, es werden halt gerne Risiken dann in die USA oder so abgegeben, weil die Capital Charges dann beispielsweise nach US Regulatory niedriger sind oder zumindest anders als beispielsweise nach Solvency II. Very bad for the US. Genau. So, ohnehin Trend, also seit Solvency II da ist, gehen zumindest, sind die Diskussionen, was Rückversicherungstransaktionen betrifft, auch interne Strukturen deutlich ausgeprägter, um einfach bis zum gewissen Grad auch Solvency Arbitrage ist jetzt ein böses Wort, aber die Solvency Requirements zu optimieren in den unterschiedlichen Investitionen. Genau, das wäre soweit alles, was ich zu dem Thema zu berichten habe. Easy, oder? Sag ich da.
Genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Also das war ein paar Fortschritte, aber ein ich fühlte mich nicht gehetzt, also ich konnte gut folgen, fand das durchaus erhellend. Und ich glaube, als Basis dafür, wenn wir dann ab Sommer in die Produkte und in die Bilanzierungsnormen gehen, ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich, dass man es immer wieder daneben legen kann und sagen kann, okay, warum gibt es jetzt aus Deutschland oder eben nicht aus Deutschland ein Problem dabei? Das hilft uns sicherlich. Gibt es Fragen?
Außer Eva, die ich mitnehme.
Woraus ergibt sich eigentlich diese Unterschiede in den Produkten? Also gerade jetzt bei den Lebensversicherungen USA und ich sage jetzt mal Europa, weil die drei, die du dargestellt hast, die waren ja relativ ähnlich mit kleinen Unterschieden. Ja. Liegt das an der Regulatorik oder liegt es daran, dass die Kunden einfach was anderes haben wollen? Das hört sich so an, die Amerikaner sind ja vielleicht doch eher risikofreudiger, also die Produkte hörten sich jetzt risikofreudiger an, während man in Deutschland eher so.
Also ich glaube tatsächlich, dass ohne jetzt abschließend über das regulatorische Umfeld sprechen zu können, aber ich glaube tatsächlich, dass es primär nach dem Bedarf der Versicherungsnehmer geht. Sicherlich auch, dass es dieses klassische Rentenversicherungssystem in den USA halt nicht gibt. Die sind es, glaube ich, auch einfach schon länger gewöhnt, sich selbst irgendwie um die Altersvorsorge zu kümmern und generell, also ich kenne genügend Leute in den USA, die ihre gesamte Altersvorsorge in irgendwelchen Aktien und Fonds haben. Das wäre bei uns für die meisten undenkbar.
Ja. Okay. Damit ganz herzlichen Dank.